Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Berit Merkel und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt die Psalmen 100, 101 und 102. Darin geht es um den Lobpreis Gottes und, so jedenfalls meine Einschätzung, um die Gerechtigkeit von Jesus Christus, seinem Sohn. Wir sollen Gott loben und ihm danken, natürlich um ihn damit zu ehren. Aber eine dankbare Herzenshaltung, die verändert auch uns, denn Danken macht glücklich. Der Psalm 100 ist das große Finale eines ganzen Bündels von Psalmen, in dem Gott als König bezeichnet oder als Herrscher gepriesen wird. Lassen Sie mich bis Psalm 93 zurückgehen, um dies deutlich zu machen. Dort heißt es gleich am Anfang in Vers 1, »Der Herr ist König und herrlich geschmückt, der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft.« In Psalm 94 wird uns Gott in seiner Funktion als König und Richter vorgestellt. In Psalm 95 lesen wir, der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Psalm 96 sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Psalm 97, Vers 1 besagt, der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Psalm 98, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Und in Psalm 99 ist von dem mächtigen König die Rede, der das Recht lieb hat. Nun liegt also Psalm 100 vor uns, der diese Reihe von Psalmen sozusagen mit einem Halleluja-Chorus abschließt. Dort heißt es in den Versen 1 und 2, »Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.« Wer diese beiden Verse liest, dem dürfte klar sein, Gott liegt nichts daran, wenn wir ihn mit einem langen Gesicht loben, sondern er möchte, dass wir mit Freude erfüllt sind. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir lange Gesichter ziehen, weil Probleme auf uns lasten, weil wir uns Sorgen machen oder weil gewisse Versuchungen uns zu überwältigen drohen. Oder aber wir bekennen unsere Schuld vor Gott und bitten um Vergebung. Wir werfen unsere Sorgen auf Gott, aber all das ist kein Lobpreis. Wir loben Gott, wenn wir ihn aus freien Stücken ehren. Und er möchte, dass wir glücklich sind. In manchen Bars und Restaurants gibt es eine sogenannte Happy Hour, wörtlich übersetzt glückliche Stunde. Das heißt, für eine bestimmte Zeit werden die Getränke zu einem ermäßigten Preis oder sogar kostenlos angeboten. Ich wünschte manchmal, wir hätten eine solche Happy Hour in der Kirche. Natürlich ohne Alkohol. Einfach eine Stunde, in der wir Gott danken und loben und dabei auch selbst glücklich sind. Ganz im Sinne von Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Psalm 100 ist ein Dankpsalm. Lobt Gott, verehrt ihn, das ist seine Botschaft. Seitdem ich Pastor im Ruhestand bin, habe ich mich zum Experten entwickelt, jüngeren Pastoren zu sagen, wie sie ihren Gottesdienst zu leiten haben. Doch ich muss gestehen, dass mir im Rückblick auch manches auffällt, was ich in meinem eigenen Dienst hätte besser machen können. Um nur ein Beispiel zu nennen, ich hatte nie genug Lobpreis in meinen Gottesdiensten. Wir müssen Gott mehr loben und ihm danken. Wir sollen mit Freude in seine Gegenwart kommen. Psalm 100 ist ein Aufruf zum Lob Gottes. In der Bibel gibt es viele Dankpsalmen. Christen kennen das Lob Gottes aber zum Beispiel auch aus dem Epheserbrief. Dort heißt es im Kapitel 1, Vers 3, »Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus.« Gott ist gut zu uns. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen. Aber einige von uns nutzen diesen Segen nicht. Wir bewahren ihn im kalten Keller auf und warten auf einen regnerischen Tag, an dem wir ihn vielleicht wieder ans Tageslicht holen wollen. Mein Vorschlag, tun wir doch einfach mal so, als hätten wir 7 Tage Regenwetter und nutzen wir den Segen, den Gott uns gibt. Denn sein Segen wird unser Leben verändern, ganz unabhängig von der Wetterlage. Gott wird übrigens auch im 1. Kapitel des Buches der Offenbarung gelobt. Dort heißt es in den Versen 5 und 6, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber mich haut das schier um. Die ganze Welt ist dazu aufgerufen, Jahwe, ihr Lob laut zu singen. Sie singen Halleluja, denn an einem Tag in der Zukunft wird die ganze Welt Jesus, den Sohn Gottes, erkennen. Zurück zu Psalm 100. In Vers 3 steht etwas sehr Interessantes. Hier werden die schöpferischen und erlösenden Eigenschaften Gottes zusammengefasst. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, dass der Herr Gott ist. Selbst viele Christen scheinen sich dessen nicht bewusst zu sein. Als die erste Verfolgungswelle unter den Christen ausbrach, kamen die Apostel in die Jerusalemer Gemeinde und berichteten, was geschehen war. Ihr Bericht veranlasste die Gemeinde zu beten. Sie begannen ihr Gebet mit den Worten, »Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht.« In der Elberfelder Übersetzung wird dieser Vers aus der Apostelgeschichte noch intensiver wiedergegeben. »Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist.« Die Christen damals waren sich also sehr bewusst, zu wem sie beteten. Zu einem mächtigen Schöpfergott, der das Geschehen auf der ganzen Erde in seinen Händen hält. Er hat die Macht einzugreifen. Glauben wir das heute auch noch? Ich zumindest habe den Eindruck, dass nicht wenige Christen heute so leben, als gäbe es keinen Gott. Sie streiten seine Existenz nicht ab, aber dass Gott Herrscher ist über die ganze Erde, das scheint keinerlei Auswirkung zu haben auf ihr Leben. Psalm 100, Vers 3 lässt uns dagegen erkennen, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Gott ist der Schöpfer. Wir dürfen und sollen ihn deshalb loben. Er schuf das Universum. Jedoch verehren wir nicht nur Gott als Schöpfer, sondern wir sind auch sein Volk und Schafe seiner Weide. Um welche Schafe geht es in diesem Psalm? Es geht um die Schafe Israels, das Volk Israel. An dieser Stelle möchte ich einen Bogen zum Neuen Testament schlagen. Jesus, der Sohn Gottes, sagte von sich, dass er der gute Hirte ist. Jesus sagte, dass auch noch andere Schafe zu ihm gehören, die nicht aus dem Volk Israel stammen. Er sagte im Johannesevangelium, Kapitel 10, »Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater.« Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Jesus ist der Hirte Israels, aber er ist auch mein Hirte und ihr Hirte, wenn wir zu ihm gehören. Kommen wir zurück zu Psalm 100, Vers 4. Dort lesen wir, »Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobt seinen Namen.« So sollen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Jemand erzählte mir neulich, dass er die Gottesdienste einer der größten Gemeinden seines Landes besucht. Er musste jedoch feststellen, dass er nie zuvor eine Gemeinde besucht hatte, die so tot war. Wissen Sie, was das Problem dieser Gemeinde ist? Die Menschen kommen nicht mit Dank in ihrem Herzen in den Gottesdienst. Sie kommen zwar, aber nur deshalb, weil es sich so gehört oder weil sie sich dazu verpflichtet fühlen. Liebe Hörer, wenn Sie sonntags in die Kirche gehen, um Gott die Ehre zu geben, dann gehen Sie wirklich mit Dank und Lob in Ihrem Herzen dorthin. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie keine große Hilfe für Ihre Gemeinde und werden auch selbst nur wenig Freude empfinden. Psalm 100, Vers 5 zeigt auf, warum wir Gott loben sollen. Dort heißt es, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder wo Sie gerade sind, aber ich weiß, dass Gott gut zu Ihnen ist und er ist auch gut zu mir und wie gut er ist. Seine Gnade währet ewig. Das heißt, Gottes Gnade geht ihm niemals aus. Vielleicht glauben Sie, weil Gott mir so viel Gnade gegeben hat, hat er jetzt nichts mehr für Sie übrig. Das stimmt aber nicht. Es ist noch genügend für Sie da. Seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Alle Generationen profitieren davon. Diejenigen, die gelebt haben, als der Verfasser von Psalm 100 diese Zeilen niedergeschrieben hat, aber auch diejenigen, die ihm heute vertrauen. Wir erreichen nun Psalm 101, ein Psalm Davids, wie es gleich am Anfang heißt. Und dann folgt, wie in manchen anderen Psalmen, ein Lobpreis Gottes. Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Von Gnade und Recht und nicht von Recht und Gericht. Obwohl doch Gnade und Recht nicht besonders gut in Einklang zu bringen sind. Für den Menschen ist es schwierig, diese beiden Komponenten in der Waage zu halten. Aber Gott ist dazu in der Lage. Er ist der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Was für ein wunderbarer König wird uns hier vorgestellt. In Psalm 101, Vers 2 steht, ich handle umsichtig und redlich, dass du mögest zu mir kommen. Ich wandle mit redlichem Herzen in meinem Hause. Auch wenn David als Verfasser des Psalms in der Ich-Form schreibt, möchte ich an dieser Stelle wieder eine gedankliche Brücke ins Neue Testament schlagen. Beschreiben diese Worte nicht in gewisser Weise Jesus? Auf der Erde war er Menschensohn. In seinem Wirken als Erlöser war er jedoch Gottes Sohn. Jesus ordnete sich dem Willen Gottes unter. Während er auf der Erde wirkte, nahm er eine geringere Stellung ein, als ihm zustand, aber er tat es freiwillig. Wir Menschen sind dagegen eher darauf aus, eine höhere Stellung einzunehmen. Jesus jedoch nahm eine geringere Stellung ein, um uns eine höhere Stellung zu geben. Im Hebräerbrief Kapitel 10 wird geschildert, mit welchem Vorsatz oder mit welchem Plan Jesus Mensch geworden ist. Demnach sagte er, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue deinen Willen. Während Jesus auf der Erde wirkte und diente, sagte er des Öfteren, dass er gekommen sei, um den Willen des Vaters zu tun, der ihn gesandt hat. Und Jesus tat den Willen des Vaters in vollkommener Weise. Er wartete geduldig auf seine Stunde, in der er ihre und meine Erlösung vollbrachte und uns von unserer Schuld freikaufte. Heute befindet sich Jesus zur Rechten Gottes und er tut immer noch den Willen des Vaters. Er wartet auf die Stunde, in der der Vater ihn noch einmal auf die Erde schicken wird. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 28 heißt es, wenn aber alles ihm, Jesus, untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Über diesen Vers wurde viel und vehement diskutiert. Wie ist er gemeint? Ich meine, er bedeutet Folgendes. Nachdem Jesus auf der Erde gewirkt und sich dem Vater untergeordnet hat, nahm er wieder seinen Platz im Himmel ein, als Teil der Dreieinigkeit. Aber während Jesus auf der Erde gewirkt hat, sagte er, so steht es im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 12, ich will deinen Namen, Gott, verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Nun aber wieder zurück zu Psalm 101. Könnte es sein, dass hier beschrieben wird, wie Jesus regieren wird? Ich lese die Verse 4 bis 8. Ein falsches Herz muss von mir weichen. Den Bösen kann ich nicht leiden. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich mag den nicht, der stolze Gebärde und hoffärtige Art hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Ich habe gerne fromme Diener. Falsche Leute dürfen in meinem Haus nicht bleiben. Die Lügner gedeihen nicht bei mir. Jeden Morgen bringe ich zum Schweigen alle Gottlosen im Lande, dass ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des Herrn. Soweit aus Psalm 101, die Verse 4 bis 8. Der amerikanische Methodistenpastor Arno Clemens Gäbelein hat diesen Abschnitt folgendermaßen übersetzt: Ein krankes Herz muss von mir weichen. Einen boshaften Menschen werde ich nicht anerkennen. Wer seinen Nachbarn beleidigt, den werde ich zerstören. Einen Menschen mit hochmütigem Blick und stolzem Herzen werde ich nicht dulden. Meine Augen sehen den Treuen im Land. Er wird bei mir wohnen. Wer ohne Tadel lebt, soll mir dienen. Wer täuscht, soll nicht bei mir wohnen. Wer lügt, soll nicht bestehen bleiben. Morgen für morgen werde ich die Übeltäter im Land zerstören, damit ich alle Arbeiter der Ungerechtigkeit aus der Stadt Jahwes entferne. Diese Verse aus Psalm 101 sind meiner Meinung nach ein Bild für die Herrschaft Christi auf der Erde. Wenn Jesus wiederkommt, wird man seinen Rechtsstreit nicht mehr vor einen Gerichtshof bringen, weil Christus der Gerichtshof ist. Er allein wird richten. Der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben, und der wird jeden Menschen richten. Jesus wird Gerechtigkeit üben, wenn er auf der Erde regiert. Und jeder Mensch wird Jesu Willen ausführen. Dann werden die Menschen dem König, der gerecht richtet, ein neues Lied singen. Wir kommen nun zu Psalm 102. Der Verfasser dieses Psalms wird nicht erwähnt. Es wurde viel gerätselt, wer den Psalm geschrieben haben könnte. Mein Tipp ist König David. Hier nun die beiden ersten Verse. Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Wenn David tatsächlich diesen Psalm geschrieben hat, dann beschreibt er hier einen der dunkelsten Momente seines Lebens. Diese verzweifelten Worte erinnern mich an ein Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Dort heißt es: Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Wie der Psalmist, so war auch Jesus in höchster Not, als er im Gebet in Gethsemane mit seinem Vater im Himmel rang. Ich habe den Eindruck, als ob uns in Vers 9 unseres Psalms dieser harte Todeskampf geradewegs vor Augen geführt wird. Dort heißt es: Täglich schmähen mich meine Feinde und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen. In den Versen 10 und 11 lesen wir weiter: Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast. Die Wörter Drohen und Zorn sind die stärksten Begriffe, die man in der hebräischen Sprache verwenden kann. Weiter mit den Versen 13 und 14. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wolltest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen. Der Blick des Psalmisten wendet sich weg von der eigenen Not hin zu Gott. Er hält sich vor Augen, dass der Herr ewig ist. In dieser Gewissheit bittet er den Herrn, sich über Zion zu erbarmen. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Der Begriff Zion steht aber auch für den Tempel selbst oder allgemein für das Heiligtum der Israeliten. In Vers 16 lesen wir: Es ist Zeit, dass die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Diesen Herrn, den großen Gott Israels, soll alle Welt fürchten. Vom einfachen Bürger bis zu den Herrschern. Sein Name ist heilig, seine Herrlichkeit vollkommen. In den Versen 26 bis 28 heißt es daher: Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Vom herrlichen Gott kehrt der Blick des Psalmisten zurück in unsere Welt. Diese Welt ist das Werk seiner Hände, wunderbar und zugleich vergänglich. Wie tröstlich ist es, daran erinnert zu werden, dass Gott immer derselbe bleibt, gestern, heute und in alle Ewigkeit. In Angst und Not dürfen wir uns an Gott wenden, denn er sorgt für uns. Wenn es uns gut geht, können wir Gott loben und ihm danken. Was für ein Vorrecht!